Und damit herzlich willkommen zurück zu Eintracht Lebenslang Folge 131. Ich bin der Tobi und heute ist der Jussi mit mir. Hallo Jussi.
Ja, hallo Tobi, grüß dich.
Zwischen den Jahren, ich habe nochmal geguckt, wann wir unsere letzte Folge aufgenommen haben. Das war am 31. Mai, gerade frisch nach der erfolgreichen Relegation gegen Saarbrücken. Da, die hieß noch weniger Steilgeruchwagen, weil es war noch bevor ein neuer Cheftrainer engagiert wurde vor dem Sommer. Und jetzt stellt sich ein halbes Jahr später die Frage, haben sie das eingelöst, weniger Steilgeruchwagen? Oder ist Heiner Backhaus mit Verbindung zu Fitzes Trainerausbildung doch noch irgendwie sowas wie erweiterter Steilgeruch? Ich weiß es nicht. Was hast du gedacht damals, als Heiner Backhaus verpflichtet wurde?
Ich habe mir gedacht, ein typischer Eintracht-Trainer, Transfer. Also jetzt kann natürlich kann man sich denken, dass das durchaus eine Überraschung war, dass er ein bisschen von außerhalb kam, aber durch die Fitze-Connection war das dann eigentlich ganz schnell klar, dass sie auch diesen persönlichen Bezug haben wollten, was sie im Trainer immer auch wichtig finden. Also natürlich die persönlichen Gespräche. Ist auch gewisserweise auch logisch, natürlich, dass man dann Trainer bevorzugt, die man kennt oder die man jedenfalls in Interviews dann mit sich oder familiärer wird, aber denke mal, Endeffekt war es dann, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann doch keine so große Überraschung.
Also ich muss sagen, ich war sehr, sehr unterwältigt, als das bekannt gegeben wurde. Erstmal, ja okay, vierte Liga mit Aachen aufgestiegen und klasse gehalten. In der dritten Liga hat dann alles gut, aber dann diese Vergangenheit, die er hatte, also quasi jedes Jahr einen neuen Verein, als Spieler schon immer sehr, sehr viele Vereine gehabt und dann als Trainer ging das genauso weiter und bei mehreren Stationen irgendwie dann so immer sehr unschön das Arbeitsverhältnis geändert, um dann in die nächste Stufe nach oben zu gehen und von der Art halt irgendwie, also wurde mit ihm nicht so warm, weil er für mich so ein bisschen zu viel Steffen Baumgart ehrliche Schnauze, so ein bisschen prollig irgendwie rüberkam. Ich habe mir sehr wenig Pressekonferenzen auch angucken können, weil ich das einfach nicht, ja, keine Ahnung, also das kann ich irgendwie nicht so zuhören. Außerdem war es gerade Anfang der Saison dann auch immer dasselbe Kampf, müssen wir die Leidenschaft kommen, bla bla bla, was wir immer so hatten. Und ja, ich meine, das hat sich vielleicht bei mir ein bisschen jetzt zum Ende der Saison, als Ende der Hinrunde ein bisschen gewandelt. Liegt vielleicht auch daran, dass die Ergebnisse jetzt eingefahren wurden. Wir können ja ganz kurz, bevor wir zur aktuellen Situation kommen, nochmal so ein bisschen die Hinrunde Revue passieren lassen.
Das Ganze warte mal, können wir machen. Ich wollte nochmal kurz einhaken, dazwischenhaken, wenn ich darf. Ja. Das mit Pressekonferenzen und Sympathien werten, das geht mir auch genauso. Also ich kann das, es kommt mir oft sehr populistisch vor, was er sagt und wenn man das dann einmal eine Pressekonferenz gehört hat oder gesehen hat, dann hat man fast alle schon gesehen. Also da kommt wenig Analytisches, wenig Neues zusammen und das ist auch tatsächlich seit, glaube ich, der erste Eintracht-Trainer, wo ich mir die Pressekonferenzen nicht anschaue, weil es mir keine neuen Infos da bietet. Und natürlich gab es dann auch diese Geschichte dann zwischenzeitlich mit diesen Daten und GSN damals, das Interview von Leo im Studio Blau-Gelb und das hat bestimmt auch, mir persönlich jeweils auch so eine Rolle gespielt, dass ich diesen, also er mag als Mensch, weiß ich nicht, schwer zu sagen, aber besonders gerne anhören tue ich ihm eben nicht. Also da gab es schon zwischenzeitlich schon ganz andere Trainer, wo ich mir gerne die Pressekonferenzen auch mal angesehen habe.
Ja, geht mir ähnlich. Ja, die Saison fing an mit den beiden Siegen gegen Magdeburg und gegen Fürth, die auch so ein bisschen meiner Meinung nach den Blick auf die Realität vielleicht so ein bisschen beschönigt haben, wenn wir ehrlich sind. Das Spiel in Magdeburg darfst du niemals gewinnen. Du hättest zur Halbzeit schon 3-0 hinten liegen müssen und bist dann noch, da kam dann ja die erste rote Karte von Elas, bist dann noch zu zehnt und durch diesen absoluten Glücksschuss von Memo Ai, den gewinnst du das denn vollkommen unverdient mit 1-0, ist nun mal so. Und die Woche danach ganz genauso gegen Fürth, wo du eigentlich ja 2-2, glaube ich, hätte jeder mit leben können, kriegst du denn in der Nachspielzeit halt diesen geschenkten Elfmeter an Polter, den er dann auch verwandelt, gewinnst 3-2 und stehst nach 2 Spieltagen mit 6 Punkten da. Alle denken, ja, ist alles super, alles gut. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen dann auch in der Trainerbewertung, glaube ich, so ein bisschen den Blick geschönt, dann, weil es dann nicht mehr so gut lief. Dann kam gleich das 2-0 in Karlsruhe, wo uns Lino Tempelmann kaputt getreten wurde, ohne Karte. Gleichzeitig sieht Luis Bräunig das ist eine von den roten Karten, die ich nicht so ganz verstehe. Da habe ich bei Thomas schon drüber geredet, weil er wirklich sehr weit außen am Strafraumeck ist und das ist als Notbremse zu werten. Weiß ich nicht, auf jeden Fall verlierst du das Spiel. Dann kam das Pokalspiel gegen Stuttgart, hatte ich mich damals schon drüber aufgeregt. A, war es Wettbewerbsverzerrung hoch 10, weil Stuttgart und Bayern ja nun mal Supercup gespielt haben, als die normale DFB-Pokalrunde war. Also haben wir denn diese englische Woche reingedrückt bekommen. Spielen ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Stuttgart mit Verlängerung, mit Elfmeterschießen. Mitten in der Woche sehr, sehr, sehr anstrengend. Wir hatten dahin schon gesehen, hier, was ich, Lukas Frenkert war da schon platt, der hat ja am Ende nochmal diesen Sprinter angezogen, wo er schon von Krämpfen geplagt war, verschießt dann auch den letzten Elfmeter, man scheidet aus, man hat zwar ein gutes Bild nach außen abgegeben, man kann sich davon aber gar nichts kaufen, man ist wieder ausgeschieden gegen einen Erstligisten, man hat noch diese zusätzliche Belastung mitten in der Woche und das hat sich dann halt auch am Wochenende meiner Meinung nach gezeigt, bei diesem 1:1 gegen Bielefeld, wo Lukas Frenkert dann auch verletzt runter musste. Ich weiß nicht, ob das sonst 1:1 ausgegangen wäre, wenn dieses Pokalspiel nicht dazwischen gewesen wäre. Dann hätte Frenkert vermutlich durchgespielt. Es wäre am Ende nicht der Ausgleich in der Schlussphase gefallen. Du hättest das vielleicht gewonnen mit 1:0, dann sieht das Ganze doch vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Und das war dann für lange Zeit erstmal, was heißt für lange Zeit, dann war erstmal Niederlage gegen Darmstadt 1:2, Niederlage gegen Elversberg 1:4, Niederlage in Münster 1:3. Nochmal eine Niederlage gegen Paderborn 1:2 und dann kam erst der nächste Sieg in Düsseldorf. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen der Unterschied zu den letzten Saisons, dass wir tatsächlich die Spiele gegen unsere direkte Konkurrenz, auch wenn wir das Anfang der Saison vielleicht nicht so erwartet hätten, dass gerade Fürth, Magdeburg, Düsseldorf und Dresden schon da unten so drin, dass wir gegen die diesmal gewinnen. Das hatten wir die letzten Jahre nie. Gegen Münster, Regensburg, Ulm und so haben wir letztes Jahr nicht einen einzigen Sieg geholt. Wir haben da maximal mal einen Unentschieden geholt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir unsere direkte Konkurrenz so ein bisschen schwächen und mit reinziehen und da unsere Punkte herziehen. Das war dieses Spiel in Düsseldorf, was wir dann überraschend gewonnen haben. Gefolgt von, ja, dem desaströsen Derby 0-3 zu Hause. Hauptsächlich bedingt durch diese sehr dumme rote Karte von Yadimchi. Da war das Spiel dann eigentlich auch gelaufen, kannst du auch nicht mehr groß was zu sagen. Noch eine weitere Niederlage gegen Nürnberg, gegen Bochum noch eine Niederlage. In Berlin Niederlage und da würde ich sagen, ging es so langsam bergauf. Ich glaube, gegen Bochum bin ich mir nicht sicher, ob Frenkert da schon zurückkam. Gegen Hertha war er zurück. Es wirkte hinten etwas stabiler. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch diverse Chancen, ein Tor zu schießen. Verlieren dann trotzdem 1-0, blöd. Aber was dann folgte, war natürlich jetzt diese wunderbare Siegesserie zum Ende der Saison, zum Ende der Hinrunde. Zu Hause 2-0 gegen Laut.
Frenkel zwar gegen Bochum war auf der Bank, hat aber nicht gespielt.
Okay, dann war das gegen Hertha, da hat er wieder gespielt. Genau, es 2-0 gegen Lautern, 1-1 gegen Kiel. Das auch denn letztendlich überraschende 3-2 in Dresden, wo man sich nach diesem Doppelschlag dann nochmal wieder erholt hat und doch noch gewonnen hat. Und natürlich der grandiose 2-1 Abschlusssieg zu Hause gegen Schalke. Es geht also bergauf. Und ich hatte es, glaube ich, bei Thomas auch schon gesagt, für mich liegt das hauptsächlich daran, dass man endlich hinten so eine Einheit sieht, die den Kasten, also die Abwehr steht, sag ich mal, ja. Also mit Frenkert, Nkoa und Elas da in der Innenverteidigung sieht das doch endlich relativ stabil aus. Und man kann daraus besser aufbauen. Und das ist vielleicht auch ja, das, was so ein bisschen Hoffnung gibt. Wenn das so bleibt, natürlich hast du immer wieder, gerade im letzten Spiel ist ja irgendwie, sind da 5 Spieler innerhalb von 10 Minuten verletzt ausgewechselt worden, weil kaputt, Krämpfe, ja, whatever. Ja. Und ja, das kann natürlich immer noch passieren. Aber also wir sind, denke ich, auf einem relativ guten Weg. Wie siehst du das?
Ja, also erstmal ist natürlich verrückte Saison bisher. Also wenn man jetzt, also zwischen Spieltag 3 und was ist das denn, 13 oder wann es angefangen hat mit Siegen, dann haben wir 4 Punkte kassiert in dieser Phase.
Ja.
Und also ganz, ganz schwach in dieser Phase gerade, und dann sozusagen Anfang der Saison stark und starker Start und sehr starker Finish jetzt zur Winterpause hin, und das hat dann so ein bisschen ja auch vermutlich den Trainer gerettet. Aktuell gibt's ja keine Trainerdiskussion. Es hat auch ein bisschen diese Motivation zurückgebracht. Das Umfeld ist geht ganz anders an die Sache ran. Witzigerweise gab es zwischenzeitlich so eine Phase, wo wir leicht unterperformt haben. Also dass da gab Spiele, zum Beispiel das Spiel gegen Nürnberg oder so, wo wir dann verloren haben, aber im Endeffekt die Leistung dann doch etwas besser war. Wo das Spiel natürlich sehr schlecht war von beiden Seiten, aber jetzt verhältnismäßig. Und ja, jetzt ungefähr in Expected Points Tabelle ungefähr da sind, wo wir jetzt punktemäßig auch sind. Also jetzt sozusagen hatten wir auch ein bisschen mehr Glück jetzt, sage ich mal, in den letzten Spielen, ist auch vom Spielverlauf dann auch alles gut gelaufen ist und die Bälle dann auch reingegangen sind bei uns und beim Gegner nicht. Also jetzt hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Ich denke mal, aktuell stehen wir schon richtig mit 20 Punkten. Was natürlich für die Eintracht in der zweiten Bundesliga schon ja fast eine Sensation ist, in Winterpause 20 Punkte zu haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter in der Rückrunde, und kann man diese ja gewonnene Stabilität, kann man das weiter so weiterspielen, auch einfach von zu den nächsten Spieltagen so ein bisschen übertragen dann, oder war das jetzt nur wieder mal so eine kurze Serie und die dann vorbei ist? Also das ist so dann die Frage, die so mich ein bisschen beschäftigt aktuell.
Guck mal, es sind tatsächlich, ich habe hier mal eine kleine Tabelle auf, so viele Punkte. Letztes Jahr hatten wir nach der Hinrunde 13 Punkte. Wir haben jetzt 7 Punkte mehr als letztes Jahr. 6 Punkte mehr als in den Jahren 23, 24 und 20, 21 und 2 Punkte mehr als 22, 23. Es gibt nur eine Saison aus den letzten 5 Zweitliga-Jahren, wo wir 2 Punkte mehr hatten. Das war die Abstiegssaison mit Thorsten Lieberknecht. Da hatten wir 22 Punkte. Sind ja wir noch auf 39, die uns denn nichts gebracht haben. Aber sonst hatten wir schon lange, lange nicht mehr so eine gute Hinrunde, also rein punktetechnisch jetzt. Ja. Ja, das ist die Frage, wie geht's weiter? Also ich denke, man muss noch ein bisschen was tun in der Winterpause, was natürlich jetzt auch so ein bisschen uns auch in die Karten gespielt hat, so die letzten Spiele, dass wir diesen Dreierblock Heimspiele hatten. Wir hatten Lautern, Kiel, Schalke und jetzt auch noch Magdeburg. Das nächste Spiel ist ja auch wieder ein Heimspiel. Wir haben von diesen 5 Spielen ja 4 Heimspiele und nur dieses eine Auswärtsspiel in Dresden. Und das wird uns natürlich am Ende der Saison, haben wir dann halt einfach Auswärtsspiel in Lautern, in Kiel, zu Hause Dresden und auch Schalke dann am Ende. Da dreht sich das Ganze ja um. Ist ein bisschen blöd eigentlich mit der mit der Spielplangestaltung. Und ich denke, man muss aber noch ein bisschen was tun im Winter. Und jetzt ist die Frage, wo? Also ich hatte jetzt auch die Gegengrade, die aktuelle, gehört von Thomas und Anna, und die beiden waren sich jetzt nicht mehr so sicher, ob man unbedingt hinten noch was tun müsste in der Verteidigung. Thomas' Fokus lag dann noch eher in der Offensive nochmal nachzulegen. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass wir vorne irgendwen noch brauchen. Also Levi Sabo ist keine Option. Ich glaube, da haben sich letztes... Du hast es Anfang der letzten Saison gesagt, die Daten haben es hergegeben. Ist nicht die Lösung. Viele Leute waren Anfang der letzten Hinrunde letztes Jahr ein bisschen geblendet, weil er da deutlich überperformt hat vor seinem... Ja. Vor seiner Verletzung, und danach kam er denn so zurück, wie er eigentlich, wie es zu erwarten war, und ist dann auch nie wieder reingekommen. Also ich sehe den auch nicht irgendwie als Ersatz für irgendjemanden da vorne. Gerade jetzt in dem Moment, wo sich Sidi Sané so ein bisschen reinspielt und er überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ich denke, wenn es da im Winter irgendwie eine Option gibt, ihn abzugeben, dann sollte Eintracht das auch tun.
Genau. Ja, finde ich auch, ja.
Ähnlich sieht es bei Sebastian Polter aus, für den wird man keinen Abnehmer finden, vielleicht, der hat ja auch irgendwie noch persönliche Verbindung nach hier, das wäre für mich wieder so ein klassischer Fall, der bleibt einfach bis Ende der Saison hier und wird dann irgendwo im NLZ irgendeinen Trainerposten oder sowas bekommen.
Ja, Thema Stallgeruch da, mein Paar mehr angefangen.
Genau das. So, ja, bei Polter sehe ich das auch gar nicht so schlimm. Den kannst du tatsächlich, finde ich, wenn es das Spiel hergibt und du hast irgendwie noch die letzten 5 Minuten, kannst du ihn immer noch, der hat immer noch die Körperlichkeit, um nochmal einen Ball abzuschirmen und zu verteilen. Irgendwie, das will ich ihm nicht absprechen.
Das finde ich auch tatsächlich seine aktuelle Stärke, dass er dann diesen inneren Schauspieler herausholt, ja, und dann immer noch die extra Sekunden dann noch retten kann, oder wenn man zurücklegt, dann auch teilweise dann noch vielleicht dann diese ein paar Prozent vielleicht noch irgendwie dann rauskitzeln an Entscheidungen, die dann für uns fallen. Also da denke ich auch, dass so Impact Sub sehe ich ihn auch aktuell, also da würde ich auch noch nicht aufhören bei ihm. Also das hat dann noch drin, je nach Spielsituation dann immer zum Schluss noch was zu fighten.
Ja, und dann wären da halt noch so die Kandidaten, die man auch, ja, Mo Dreger, der, für den findet man anscheinend auch keinen, der ist jetzt letztes Jahr im Winter gekommen, im Sommer keinen gefunden, wollte man da ja schon abgeben, vielleicht kriegt man ihn irgendwie los. Ähnlich, Sanusi Bar spielt auch die letzten Wochen überhaupt keine Rolle mehr auf Außen, gerade jetzt, wo sich Joe Gomez so auf der rechten Schiene auch festgespielt hat. Und du da mit Aydin ja auch quasi eine Doppelbesetzung hast, weiß ich nicht, ob für ihn irgendwie noch groß Zukunft besteht.
Bei Aydin oder was?
Nee, bei Sanusi Bar.
Ach, bei Bar, ja. Ja.
Und dann hast du halt die Innenverteidigung. Also ich würde doch schon gerne auf der Innenverteidigerposition noch irgendwen holen, weil die jetzt gerade da sind, passen gut zusammen, aber ja, Frenk hat immer wieder irgendwie, hat jetzt wieder irgendwas Muskel gehabt oder so beim letzten Spiel. Kann immer ausfallen, dann kommt natürlich auch diese rote Kartenflut, die jetzt zum Glück so ein bisschen abgeebbt ist, die letzten Spiele. Vielleicht war da doch die Motivationsansprache des Trainers am Anfang der Saison vielleicht ein bisschen zu gewollt irgendwie, dass denn doch sehr, sehr dumme rote Karten, wenn ich ja an so Robin Heuser Karte denke, die komplett unnötig ist. Das hat ja zum Glück so ein bisschen abgeebbt vielleicht. Aber es kann natürlich immer wieder kommen. Also Verletzungen und Sperren ist man ja nie gefeit in der Abwehr, und ich sehe da, ja, Köhler kannst du hinten noch reinstellen, aber ich sehe Luis Bräunig zum Beispiel noch nicht in der Klasse, um da irgendwie ein gleichwertiger Ersatz für die jetzigen Innenverteidiger zu sein. Irgendwie, ich habe bei ihm immer das Gefühl, ich hatte es auch dagegen gerade gesagt, dass ihm fehlt so ein bisschen noch das Stellungsspiel, und dadurch neigt er dazu, häufig irgendwie zu klammern und fängt sich sehr, sehr leicht gelbe Karten. Du müsst da mal drauf achten, auch so, gerade bei Ecken und so, wie oft er da irgendwie mit den Händen am Gegenspieler rumhantiert, dass da noch nicht irgendwie häufiger mal ein Elfmeter oder so gepfiffen wurde, ist eigentlich auch bemerkenswert. Und deswegen ich.
Sorry, wen meinst du jetzt?
Luis
Ist mir
Bräunig.
ja Bräunig, ja.
Müssen wir darauf achten, wenn irgendwie, ja, er klammert viel, er ist viel mit den Händen am Gegner irgendwie. Und es lädt natürlich, gerade wenn du denn so einen Typ Polter hast, der denn irgendwie, also auf der Gegenseite, der denn da sowas auch ausnutzt und sich fallen lässt, denn gibt's halt vielleicht den einen oder anderen Elfmeter. Ich sehe ihn da noch nicht irgendwie als gleichwertigen Ersatz zu Frenkert und Koa oder auch Elas, der sich tatsächlich auch, oder beide, in Koa und Elas haben sich über im Laufe der Hinrunde, finde ich, deutlich gesteigert, weil Elas hatte ich ähnliche Probleme am Anfang der Saison.
Ja.
Der hat sich aber, ja, stabilisiert, will ich mal sagen.
Finde ich auch. Natürlich, also wenn man sich den Kader anschaut, ist natürlich immer so eine, also erstmal, was mir immer noch Bauchschmerzen bereitet, ist die Torwartposition. Also ist nicht, weil Hoffmann da spielt, sondern einfach als die Backup-Frage. Also ich weiß nicht, Castrati sagt mir, ich habe kein Spiel von ihnen jetzt gesehen, ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß auch jetzt aus dem Kopf nicht, wie die GSN-Daten waren oder so, aber also das ist halt so ein Punkt, wo also Hoffmann hat ja sehr eine große Rolle jetzt auch als Leader, als hat immer diese gewisse Ausstrahlung auch. Er ist nicht nur als Torwart sehr wichtig, sondern einfach auch als Person. Und wenn er ausfallen sollte, da mache ich mir am meisten Sorgen, denke ich mal, weil die Position ist echt nicht ersetzbar aktuell. Also das ist so eine Frage, ob man da noch vielleicht noch auf Ersatzbank noch was tun sollte oder ob man das Risiko eingeht, okay, dass die Nummer 2 reicht für uns aus. Weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist so für mich vielleicht sogar fast die erste Position, die man sich ausdenken kann, die zweiter Mann hinter Hoffmann.
Kann ich leider auch nichts zu sagen zu den Fähigkeiten von Castrati. Ich auch nie spielen gesehen. Aber ja, die Möglichkeit, dass Hoffmann irgendwie im Spiel fehlt, ist natürlich tatsächlich sehr groß, weil er auch durch seine Art, er ist ja der Kapitän und so, denn wenn Köhler jetzt nicht mit dabei ist, irgendwie, dann ist er ja derjenige, der auch viel mit dem Schiedsrichter diskutiert und so weiter, was auch immer ein bisschen merkwürdig ist, weil immer der Torwart dann erstmal 30 Meter aus dem Kasten läuft, um da irgendwie mit dem Schiedsrichter irgendwas zu diskutieren. Ich glaube, aber er hat da doch eine höhere Chance, um mal die eine oder andere gelbe Karte vielleicht zu sehen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie gut Castrati ist, ob das denn irgendwie reicht, falls man mal ein, zwei Spiele irgendwie überbrücken muss. Aber wenn halt
Ja.
irgendwie tatsächlich was Längerfristiges bei Hoffmann passieren sollte, dass er sich irgendwie, ich meine, als Torwart kannst du immer mal irgendwie dich verletzen, Zusammenstoß mit dem
Ja,
Gegner oder irgendwie sowas, ne?
kriegst den Knie auf den Kopf oder so, brichst die Nase oder so, dann oder was, Gehirnerschütterung, kann ja alles Mögliche, Knie verdreht sich oder so, kann alles sein. Also deswegen, das ist so ein bisschen die Sorgenposition. Ich bin auch gleicher Meinung wie du, das in Verteidigung. Also wir haben immer noch eine Dreier-Innenverteidigung, dass das echt ein bisschen dünn ist dann auch, was man da aktuell zu bieten hat. Das ist auch für mich so ein bisschen die Frage, ob man da vielleicht nicht noch einen gerne holen würde als Backup jeweils. Ist auch die Frage, wie dann zum Beispiel rechte Außenposition, also Gomez macht das aktuell, ja, fa kann man fast sagen, bis zum Torschuss macht alles richtig. Dann im letzten Drittel ist es, oder im Strafraum ist es dann meistens ein bisschen kompliziert. Gilt aber für die ganze Mannschaft allgemein, denke ich, dass einfach da die Situation einfach noch besser ausspielen könnte. Und dann aber auch manche Situationen noch gefährlicher würden für den Gegner. Aber ja, also aktuell top in Form. Frage ist natürlich auch, wie hält sich so eine Form und ob man da noch vielleicht dann noch überlegen sollte, ob man da nicht für beide Außen oder was heißt für beide, aber für rechte Außenbahn jeweils noch Backup oder neue Option holen sollte. Natürlich gibt es auch Fabio Kaufmann, der spielt aktuell keine Rolle, der dann noch spielen könnte, hat das auch teilweise als einen Wechselspieler mal gemacht. Aber das sind so, wo ich noch denken würde, dass man vielleicht sich noch überlegen sollte, nachzugreifen. Dazu natürlich die Doppel-6, wo kurioserweise aktuell Aydın als für mich jeweils kein gelernter Sechser eigentlich seine Aufgabe ganz gut macht, mit Max Meri zusammen. Aber auch da so ein bisschen die Frage, natürlich, was ist mit Tempelmann und überhaupt, welche, also wie es da aussieht. Also da könnte man eventuell auch noch was überlegen. Florian Flick ist ja auch verletzt. Ja, mal sehen. Sturm ist jetzt eigentlich ein No-Brainer, dass natürlich da immer, gerade jetzt auch mit Christian Conte, wenn er länger ausfallen sollte, dann denke ich mal, da müsste man vielleicht noch mal nachgreifen. Aber Grunde genommen finde ich aber jetzt keine Position, außer vielleicht ist die Torhüterposition als Backup, wo ich jetzt sagen müsste, unbedingt muss man da nachgreifen oder so. Das nicht, aber scheint ja aktuell so ein bisschen auch, dass der Kader sich so ein bisschen gefunden hat.
Ja. Ja, wir werden es sehen auf jeden Fall. Es ist auch nicht mehr lange hin. 3 Wochen ist schon wieder das nächste Spiel. Dann ist die Winterpause schon wieder zu Ende. Zu Hause gegen Magdeburg. Die jetzt auch gerade, ja, eigentlich, also, wer das erste Spiel in Magdeburg gesehen hat, war wohl eher überrascht, dass sie danach so wenig Punkte geholt haben. Irgendwie hatten die wohl auch das Pech auf ihrer Seite und sind jetzt langsam da, denke ich, angekommen, wo sie eigentlich auch leistungstechnisch hingehören. Es wird mit Sicherheit nicht einfach werden. Was bis dahin passiert, genau was die ganzen Verletzten angeht, ich denke mal, Lino Tempelmann wird zu dem Spiel noch nicht wieder fit sein, ob Florian Flick möglicherweise, vielleicht hat man auch Glück, dass Chris Conte wirklich nur, wie es letzte Woche nach dem Spiel geschrieben wurde, ist nur bisschen lädiert, das Innenband ist, nichts gerissen und so, das soll noch mal gecheckt werden jetzt in den nächsten Tagen. Vielleicht sind wir da noch mal irgendwie gut bei weggekommen, weil Verletzte hatten wir jetzt eigentlich in der Hinrunde schon mehr als genug. Ja, ist jetzt noch nichts passiert. Transferfenster öffnet am Donnerstag. Mal gucken, ob da noch irgendwas auf dem Transfermarkt dann getätigt wird.
Also was man dann noch dazu sagen kann, ist natürlich, dass Eintracht jetzt durch die letzten Siege dann auch so ein bisschen aktuell in der Situation ist, dass man nicht unbedingt handeln muss. Also was ja noch vor einigen Spieltagen schon anders aussah. Und das finde ich eigentlich schon mal eine gute Nachricht, und dass man da auch tatsächlich sozusagen auch ein bisschen, dass man auch auf optimale Lösungen oder warten kann. Also wenn sich keine optimale Lösung findet, dass man nicht unbedingt zugreifen muss, was ja auch dann der Transferpolitik dann im Endeffekt ein bisschen vielleicht auch die Ruhe gibt, dann auch mal zu überlegen, was brauchen wir eigentlich, und wenn sich was findet, da kann man zugreifen, aber man muss nicht unbedingt zugreifen. Das finde ich auch schon mal eine gute Situation im Verhältnis zu den anderen Jahren.
Ja, es ist, also vielleicht zu anderen Jahren hat sich das durch diese Siegesserie jetzt zum Ende tatsächlich in eine so ruhige, komfortable Position verändert oder verschoben. Also man ist ja schon gar nicht gewohnt. Gerade die letzten Jahre, ich weiß gar nicht, letztes Jahr war es, glaube ich, dieses 0-3 zu Hause gegen Elversberg, was direkt vor Weihnachten war, wo es dann auch im Stadion das erste Mal so ein bisschen Pfiffe gab. Dann gab es auch die große Diskussion noch, Ablösung von Schärling und so weiter, was er dann aber, glaube ich, vor Heiligabend noch irgendwie kommuniziert hatten, dass sie mit ihm weitermachen, auf jeden Fall. Also es gab immer diese unruhigen Weihnachtstage und Winterpausen, wo unbedingt denn irgendwas gemacht wurde. Und das hat man da durch die letzten Siege tatsächlich so ein bisschen verschoben. Und wie du sagst, ja, irgendwie scheint sich der Kader gefunden zu haben. Also man hat auch, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass der Kader ein bisschen besser geworden ist im Vergleich zur letzten Saison. Und ja, es hat jetzt vielleicht doch ein bisschen länger gedauert, bis sie sich so gefunden haben und ohne Probleme das spielen konnten, was sie wollten. Ich denke, diese ganzen roten Karten haben da wirklich einen großen Teil gespielt, dass sie dann doch nicht so performen konnten, wie sie wollten, weil jedes Mal wieder alles umgebaut werden musste nach irgendwelchen Platzverweisen. Und ich gehe einfach mal ganz Eintracht-untypisch mit einem sehr positiven Gefühl ins nächste Jahr. Heißt nicht, dass er nicht doch im Mai, gerade wenn es um diese ganzen Auswärtsspiele zum Ende der Saison, ich hoffe, bis dahin haben wir das alles erledigt, weil dieses vorletzte Saisonspiel zu Hause gegen Dresden, das ist doch wieder genau derselbe Köder wie, ach, zu Hause müssen wir nur gegen Wien-Wiesbaden gewinnen oder gegen Ingolstadt oder gegen Regensburg. Diese ganzen Spiele, die wir in den letzten Saison hatten, wo man einfach beim letzten Heimspiel, vorletzter Spieltag, alles hätte klar machen können gegen einen Verein, der wahrscheinlich schon abgestiegen ist zu dem Zeitpunkt. Was dabei rausgekommen ist die letzten Jahre, wissen wir alle, es hat nie funktioniert, es war immer ein richtiger Grottenkick. Und man wurde dann doch wieder auf den letzten Spieltag vertröstet. Ich hoffe einfach, dass wir Ende April vielleicht wirklich einen Strich unter die Saison machen können und von da jetzt weiter aufbauen können. Weil wenn man eins wirklich sagen kann, dass das, was wir bei Peter Vollmann immer kritisiert haben, dieses, zum 31. August nochmal irgendwie viel Geld rausschmeißen, um einen sehr starken Spieler zu holen, Benkovic oder, ne, oder so, irgendwie, der dann aber im Sommer auf jeden Fall weg ist. Also der dir wirklich nur so den Arsch rettet für die Saison und dann, du hast davon aber nichts. Und ich glaube, das hat sich tatsächlich geändert. Das war jetzt ein Prozess, der jetzt auch mehr als ein und zwei Transferphasen brauchte. Aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich Verträge beisammen, die auf die Zukunft ausgelegt sind und auf die man denn aufbauen kann im nächsten Jahr, wo nicht wieder im Sommer der ganze Kader auseinanderfällt. Selbst beim Klassenerhalt, denn nicht irgendwie wieder 6, 7, 8 Leute auf einmal wieder weg sind und ersetzt werden müssen. Ich glaube, man kann darauf jetzt irgendwie aufbauen und das beruhigt mich doch im Vergleich zu den letzten Jahren.
Ja, also kann ich dir zustimmen. Denk mal, also wenn man ein bisschen vielleicht mal das Taktische oder was sich jetzt so ein bisschen in den letzten Spiele auch verändert hat, was es ist, warum Eintracht jetzt plötzlich so gut zusammenspielt. Ich denke mal, sie haben sich ein bisschen von dieser Grundidee distanziert, oder was heißt distanziert, aber jedenfalls. Also man hat ja Anfang der Saison hat man von diesem Heavy Metal Fußball gesprochen. Das ist immer noch nicht so, aber man ist auch gewisserweise man hat sich jetzt, also zwischenzeitlich sah es ja so aus, dass man eigentlich sich nur hinten reinstellt und irgendwie versucht dann ja zu überleben fast in jedem Spiel, und dass man eigentlich keine, ich sag mal, so eine Offensividee oder so gesehen hat. Auch natürlich bedingt durch die roten Karten, aber auch selbst in diesen Spielen, wo es dann keine roten Karten gab, dann gab es diese Spielidee nach vorne, war irgendwie nicht zu erkennen. Und das hat sich jetzt geändert. Also ich habe da auch eine interessante Statistik dazu gefunden, dass bei Impact zum Beispiel, dass wir jetzt ab mehr, also viel mehr als jetzt in Anfang der Saison, spielen wir auch zweite Bälle und vertikal, also dass wir sehr direkt spielen, und es geht viel über zweite Bälle gewinnen, es geht viel über Luftzweikämpfe, es geht viel über Kopfball. Aber auch über Standards. Also Standards sind wir also nicht bei den Toren aktuell, aber bei den XGs, bei Standards sind wir ziemlich hoch in der Liga, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Das sieht ganz gut aus, und vor allem diese Umschalten, also dann direkt direkt in die Tiefe spielen, das funktioniert viel, viel besser. Und dass wir da einige Gegner auch überholen können oder aus dem Spiel nehmen können, das sieht ganz gut aus aktuell. Also und es gibt wenig wenig Rückpässe auch, also es gibt wenig das Spiel versucht man immer schnell zu machen und wie gesagt vertikal zu spielen, dass man das was zum Beispiel, was man noch unter Scherling hatte, dass man immer so Rückpass gespielt hat oder erstmal durch Sicherheit und dann erst nach vorne, dass der Gegner sich organisieren kann. Das ist jetzt nicht der Fall, sondern wirklich durch diese auch schnellen Stürmer, die wir da haben, die werden dann einfach geschickt in die Tiefe und man versucht dann die Bälle dann sozusagen in der Tiefe dann zu gewinnen. Oder dann beziehungsweise die zweiten Bälle dann wenn es dann um hohe Bälle zum Beispiel geht. Also das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Man hat ja am Anfang der Saison noch sehr viel mit einem Sechser und zwei Achter gespielt im Mittelfeld, also mit einer Dreierkette quasi, und das hat sich jetzt auch geändert, dass man eher auf die Doppelsechs oder man sitzt auf die Doppelsechs und hat dann diese zwei Zehner dann davor, die da schnell in die Tiefe starten und dann ein Zielspieler quasi, der versucht, die Bälle dann auch klatschen zu lassen, also oder die zweiten Bälle zu gewinnen. Also es ist schon eine sehr, sehr ganz klare Idee. Man kommt auch über die Außenspieler dann immer zu offensiven Aktionen, also versucht den Ball dann darüber dann auch nach vorne zu boxieren oder zu transportieren. Also ja. Finde ich aktuell sehr, sehr einfach gespielt, aber auch sehr geradlinig und dadurch, dass man dann hinten diese gewonnene Stabilität hat, sieht es dann ganz gut aus und ich denke mal auch, dass die Abstände sind klarer, die Aufgaben sind klarer, man weiß ungefähr, wann geht die Eintracht ins Pressing rüber, jeder Spieler weiß, also man hat ja, das hat der GSN auch am Anfang der Saison ein bisschen kritisiert, dass sie immer ihr System immer geändert haben, je nach Gegner. Hm. Und dieser Grundformation scheint aktuell gleich zu bleiben und man versucht dann eher so durch das Anlaufen oder dann durch oder mangelndes Anlaufen dann sozusagen ein bisschen den Aufbau dann zu verhindern. Aber trotzdem finde ich, aktuell sieht es ganz, also es sieht klarer aus und ist einfach zielgerichteter, was die Eintracht da macht.
Ja, ich denke, das hat das Publikum auch so ein bisschen mit. Und ich hatte es auch bei Thomas schon gesagt, dass man seit dem Lautern Heimspiel, nicht nur weil es gewonnen wurde, sondern auch die Art und Weise, wie danach gespielt wurde, dass es im Stadion auch mehr Spaß macht, zuzugucken. Also man hat irgendwie das Gefühl, das sieht hier wieder nach Fußball aus, da kann wirklich was bei rumkommen. Und bei dem Kiel-Spiel hatte ich noch das Gefühl, nachdem dann ausgeglichen war, also beide Vereine dann eine rote Karte hatten, diese geschenkte gelb-rote Karte da, die Kieler dann noch bekommen haben, da hatte ich tatsächlich das Gefühl, ja, wir können hier auch gewinnen heute. Also das hatte ich vor wochenlang nicht. Und das sah alles vernünftig aus. Stimmung ist wieder besser. Die Fans gehen mit. Klar, so ein Sieg oder Siege machen da auch was mit. Aber es liegt, glaube ich, auch zu großen Teil an der Art und Weise, wie sie spielen. Dass es halt irgendwie ja, wieder nach Fußball aussieht und uns das Ganze wieder deutlich besser angucken kann als bei so vielen Spielen davor, die man dann halt auch verdient. Vergurkt hat, wie Bochum zum Beispiel oder so.
Ja, eine interessante Statistik habe ich noch dazu gefunden, also wenn man die Formationen rein vergleicht, also wie wir gespielt haben ohne Doppel-6 und wie wir jetzt mit Doppel-6 spielen, dann hat der Gegner zwar auch eine höhere XG jetzt in den Spielen gehabt mit der Doppel-6, aber wir haben noch eine höhere XG-Wert gehabt als der Gegner. Und das war jetzt gerade, wo wir noch ohne Doppel-6 gespielt haben, war es unterschiedlich. Also da war der Gegner deutlich stärker als wir die Chancen kreieren konnten. Und das hat sich so ein bisschen jetzt oder zeigt vielleicht auch ein Ergebnis so ein bisschen, dass es dann auch sehr, dass der Gegner auch nicht chancenlos ist, aber dass wir einfach zu besseren Chancen auch kommen.
Gut, Jussi, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend.
Jo, können wir machen.
Dir und allen da draußen einen guten Rutsch. Ein hoffentlich besseres Jahr 2026. Ein ruhiges Jahr, was die Eintracht angeht. Mögen alle eure Wünsche, Träume und Erwartungen in Erfüllung gehen. Ein bisschen mehr Ruhe. Nicht nur im Fußball tut es, glaube ich, allen ganz gut. Gerade so, wenn man die Nachrichten verfolgt, vielleicht häufiger auch einfach mal Nachrichten ausschalten. Also dieses Dauerfeuer über Social Media und so, das macht tatsächlich schon was mit einem, wenn man mal eine Woche lang irgendwie nicht bei Facebook, Twitter, Blue Sky oder sonst wo unterwegs ist und sich diese ganze Geballte, alles ist scheiße und so weiter, wenn man sich dem mal entzieht, das ist sehr, sehr, sehr wohltuend für den Kopf. Also, guten Rutsch, frohes neues Jahr und ja, wir hören uns wahrscheinlich irgendwann im neuen Jahr irgendwann mal wieder.
Ja, guten Rutsch und alles Gute fürs kommende Jahr.
Ciao.
Ciao.